Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Morgen, guten Morgen. Ich muss das Mikrofon noch ein bisschen einsprechen, beziehungsweise ein Gefühl für die Lautstärke bekommen. Ich hoffe, Sie hören mich gut, aber zugleich nicht zu laut, zugleich aber doch laut genug, dass wir vielleicht noch ein bisschen Publikum aus den Hallen im Laufe unseres Gespräches anziehen können. Ich begrüße Sie heute Morgen zu dieser frühen Stunde, die ja noch früher ist als eigentlich angegeben, da wir ja die Zeitumstellung hatten, begrüße ich Sie zu dieser Veranstaltung mit dem Titel »Das kritische Denken als Prävention gegen Terror und Radikalisierung von Menschen«. Genauer gesagt handelt es sich um ein Gespräch mit unserem ehrenwerten Gast aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, nämlich Maqsood Kruse. Maqsood Kruse ist der Leiter, der Direktor von Hedaya. Und Hedaya ist ein internationales Zentrum zur Gewaltprävention und zum Kampf gegen gewalttätigen Extremismus, wobei das Wort Kampf jetzt schon wieder zu martialisch klingt. Es ist ein Zentrum für Prävention, für Vorbeugung oder für sozusagen Nachbehandlung von extremistischen Tendenzen, nicht nur, wie man meinen sollte, in der islamischen Welt, obwohl das natürlich aktuell ein großer Schwerpunkt ist, sondern weltweit ein Zentrum, das von 12 Staaten gegründet wurde und in den Vereinigten Arabischen Emiraten beheimatet ist. Maqsood Kruse wird uns gleich näher erläutern, worum es sich dabei genau handelt. Wie Sie an seinem Namen sehen, ist er ein deutsch-arabisches Mischprodukt. Der Vorname Maqsood ist natürlich arabisch, der Nachname Kruse ist deutsch. Auch da kann er uns vielleicht die Hintergründe verraten. Vielleicht hat er eine deutsche Frau geheiratet und ihren Namen angenommen. Es kann aber auch eine andere Geschichte dahinter stecken. Das wollen wir uns von ihm selbst erklären lassen. Rechts von Maqsood Kruse sitzt Barbara Chisholm. Barbara Chisholm ist eine ganz hervorragende Simultanübersetzerin. Sie wird die Antworten von Maqsood Kruse, die er auf Englisch geben wird, für Sie übersetzen. Und gleichzeitig, wie Sie hören, übersetzt sie meine Moderation und meine Fragen. Ich selbst bin Stefan Weidner, Publizist und Schriftsteller mit einem Islam-Schwerpunkt. Ja, Maqsood Kruse, herzlich willkommen hier auf der Buchmesse in Leipzig. Herzlich willkommen in Deutschland. Sie waren schon, obwohl Sie ja, wie wir gehört haben, deutsche Wurzeln haben, schon lange nicht mehr in Deutschland. Sie sind auch zum ersten Mal in Leipzig. Über Ihre Eindrücke vielleicht später. Zunächst möchte ich Sie fragen, was ist Ihre Aufgabe gegenwärtig? Was ist Ihre Arbeit? Was ist Hedaya, das Zentrum für Gewaltprävention in den Vereinigten Arabischen Emiraten? Was machen Sie? Wie sehen Sie sich selber?
Danke, Steffen. Das ist fantastisch. Ich verstehe Deutsch, aber mein Deutsch ist nicht gut. Now I have to speak in English. I apologize for this. Let me begin by sharing with you something that happened more than 40 years ago. There was a young German man, blonde, green eyes, came all the way from Berlin to a very nice, tiny island called Abu Dhabi that is later going to be the capital city of the United Arab Emirates. When that young German man came, he saw that very beautiful brown Bedouin, and he fell in love with her instantly. So he started talking to her, and of course at the time people told him this is not acceptable. You cannot actually just go and speak to her. If you want to be with her, obviously you have to go speak to her father, ask for her hand. So he actually went to the old man, and he told him, listen, I'm in love with your daughter. And the old man, being a Bedouin, tried to be wise and careful, because this is totally unprecedented. So he said to him, well, first of all, you have to convert to Islam. He thought that will turn him off. And then he said, you have to pay a certain amount of money to show how important that daughter of mine to you. And number three, a nice, decent house. So the young German man, he just left. A few weeks later, he actually comes back. He actually converted to Islam. He brought the money. and he got the house that wanted. So basically, the old man felt, okay, now I can give my blessings to that marriage. Now, the result of this marriage is three ugly children. I am number two. Now, yes, please, I apologize.
So, ich hatte ja gesagt, ich muss leider auf Englisch sprechen, es tut mir wirklich leid, aber das Deutsch verstehe ich halt nur, ich spreche es nicht wirklich selber. Ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte, die vor mehr als 40 Jahren begann. Da war mal ein junger deutscher Mann, blond mit grünen Augen, und er kam von Berlin nach Abu Dhabi, einer Stadt, die später zur Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate wurde. Er sah dort eine wunderschöne Beduinenfrau und er hat sich verliebt. Und dann wollte er mit ihr reden, aber damals ging das nicht so einfach so. Da hat man ihm dann gesagt, du musst dich zuerst an deren Vater wenden. Nun ist er also zu diesem alten Mann hingegangen und hat ihm gesagt, ich liebe deine Tochter. Und der hat gesagt, ja, Moment mal, so ging das nicht, das war ja noch nie vorher da gewesen, und wollte ihn eigentlich davon abbringen und hat ihm also gesagt, zunächst einmal musst du konvertieren zum Islam. Und dann musst du Geld mitbringen und dann musst du noch ein Haus bauen. Der junge Mann hat sich das angehört, ist weggegangen, kam dann aber wieder als Konvertit zum Islam, hat auch Geld mitgebracht und dann hat er das Haus gebaut. Das Resultat dieser Geschichte war, der alte Mann konnte ihm die Eheschließung dann nicht mehr verweigern, und das Resultat dieser Ehe wiederum waren drei hässliche Kinder, von denen ich Nummer zwei bin.
Now, the question I ask everyone who knows about my story, my background, how do you actually classify me? Am I white or black? Am I European or Arab? Am I Christian, Muslim, Chrislam, or none of the above? Socrates in ancient times said in a nice small tiny island, I'm not an Athenian nor a Greek, I'm a citizen of the world. And this sense of global citizenship is what makes the work that I do at Hidayah extremely interesting, and I claim it is that sense of global citizenship that we need more on this planet.
So, und jeden, dem ich diese Geschichte erzähle, frage ich mich, was ist das nun eigentlich? Wie kann man mich kategorisieren? Bin ich nun weiß oder schwarz, Europäer, Araber, Christ, Muslim, Chrislim? Wie soll das eigentlich sein? Da gab es Sokrates, der auf einer kleinen Insel in der Antike einmal gesagt hat, ich bin kein Athener, ich bin kein Grieche, ich bin ein Bürger der Welt. Und es ist genau dieses Gefühl der globalen Bürgerschaft, das meine Arbeit bei Hidayah so interessant macht. Und ich glaube auch, es ist dieses Gefühl, globaler Bürger zu sein, das wir auf diesem Planeten so deutlich brauchen.
To address Stefan's early question on Hidayah and what we actually do, I will share with you two elements of this. The first element, how Hidayah actually started, it came as an idea back in September 2011 during the initial meeting of something called the Global Counterterrorism Forum, GCTF, which took place in New York, where they invited 29 countries plus the EU. Germany is a member of the GCTF. And basically, there were many discussions among these countries on how best to collaborate to counter terrorism on a global scale. There were two important discussions during this time. The first discussion, that there was this understanding, some sort of consensus, that relying on policing, security, military approaches alone is no longer enough in countering terrorism. They acknowledge that there is some level of difficulty, complexity, and basically they start asking questions such as, what's the role of psychology in this? What's the role of sociology, economy, history, politics, ideology? Even more recently, people ask about the role of religion in this. The second conclusion, they said, we want to create an international think and do tank that is apolitical, non-ideological, and focusing on how best we can relate to the phenomena of violent extremism from a multi-dimensional perspective. This were the idea of the International Center of Excellence for Countering Violent Extremism, later known as Hidayah, actually emerged. During this meeting, His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, the Minister of Foreign Affairs of International Cooperation, proposed to host the center in Abu Dhabi, and everyone agreed to that. Thank you.
aber auf Stefans erste Frage zurückkommen, nämlich was Hidaya und unsere Arbeit betrifft. Da gibt es eigentlich zwei Elemente. Zunächst einmal, wie das Ganze begann. Es war eine Idee, die im September 2011 geboren wurde. Da gab es das erste Treffen des sogenannten globalen Antiterrorforums, Global Counterterrorism Forum mit dem englischen Titel. Da trafen sich in New York 29 Länder und die EU. Deutschland ist auch ein Mitglied dieses Forums. Es gab sehr viele Diskussionen, wie man am besten international zusammenarbeiten könnte bei der Bekämpfung des globalen Terrors. Und nach vielen Debatten wurde der Konsens erzielt, dass es eben nicht ausreichend sei, mit der Polizei nur im Bereich Sicherheit oder mit militärischen Ansätzen vorzugehen, sondern dass es sehr viel schwierigere und komplexere Ebenen zu bedenken gäbe. Deshalb sollte man auch Psychologie, Soziologie, Geschichte, auch Ideologie und in jüngster Zeit sogar die Religion heranziehen. Und das zweite Element, von dem ich sprach, ist, dass beschlossen wurde, man einen internationalen, nicht nur eine Denk-, sondern auch eine Denk- und Tatfabrik sozusagen zu errichten, die sich dann aber auch als nicht politisch und als nicht ideologisch begreifen würde und die von einer multidimensionalen Perspektive heraus operieren würde. So wurde dann dieses internationale Exzellenzzentrum im Kampf gegen den Terrorismus, Hidaya mit Namen, gegründet. Und es war der Minister für Auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit der Vereinigten Arabischen Emirate, der dann den Vorschlag machte und anbot, diese Organisation in seinem Land anzusiedeln, und alle haben dem zugestimmt.
The center actually was officially launched on the 14th of December 2012 during the third ministerial meeting of the GCTF. And since Hidaya actually started, we have 12 governments on our steering board, and we have three major functions. We do research and analysis, we do capacity building and training, and we do dialogue and communication, where we actually have different nationalities of staff working with us. At the same time, we focus on how to best develop good practices in countering violent extremism.
Dem gibt es unser Zentrum, genauer seit dem 14. Dezember 2012, aus Anlass der dritten Ministerkonferenz des globalen Antiterrorforums. Und bei uns sind im Lenkungsausschuss, das höchste Gremium ist, 12 Regierungen vertreten. Wir sind aktiv im Bereich Forschung, Analyse sowie Kapazitätsaufbau, Schulung, Dialog und Kommunikation. Bei uns arbeiten Mitarbeiter aus allen möglichen unterschiedlichen Ländern und wir erarbeiten Beispiele der guten Praxis im Kampf gegen den Terrorismus.
May I just Entschuldigung. Ich wollte kurz unterbrechen, um ein bisschen präziser zu werden. Und Sie können natürlich weiter gleich noch mehr erzählen über den Hintergrund von, aber ich würde gerne wissen, welche Staaten denn genau in diesem Global Counter Terrorism Forum sind. Das ist ja, das kürzen Sie jetzt ab mit GCTF, also GCTF, Global Counter Terrorism Forum. Aber was ist das genau? Welche Staaten verbergen sich dahinter? Das wäre doch interessant zu wissen, um vielleicht auch zu sehen, welche ideologische, welche weltanschauliche Ausrichtung haben denn diese Staaten überhaupt?
Well, basically, the GCTF itself, it consists from multiple countries from around the world. And I can tell you, under the GCTF, there are 6 working groups. Each working group have co-chairs 2 countries. The total of 12 countries are the ones represented at Hidaya Steering Board. And these countries as the following: the United States of America, the UK, Australia, Canada, the EU, the Netherlands, and we have Turkey, Indonesia, Australia, Canada, but also we have Algeria, Morocco, Egypt, and of course the hosting country, the UAE. And with that, you see a balance of geographical representation, and the focus is on all forms of violent extremism, for example, the FARC in Colombia, ETA in Spain, PKK in Turkey, Boko Haram in Nigeria, all the way to Abu Sayyaf in Philippines.
Die als GCTF abgekürzte globale Antiterrorforum, Global Counterterrorism Forum, hat 6 Arbeitsgruppen, jede von 2 Vorsitzenden geleitet und alle 12 beteiligten Länder sind auch bei uns im obersten Gremium vertreten. Diese Länder sind die USA, Vereinigte Königreiche und Großbritannien und Nordirland, Australien, Kanada, die EU, die Niederlande, die Türkei, Indonesien und natürlich das gastgebende Land, die Vereinigten Arabischen Emirate. Ebenso aber sind vertreten Algerien, Marokko und auch Ägypten. Das heißt, wir sind geografisch sehr gut ausbalanciert. Aber wir bekämpfen alle Formen von globalem Extremismus, gewaltsamen Extremismus, also die ETA in Spanien, die FARC in Kolumbien, die PKK in der Türkei, auch Boko Haram in Afrika, Abu Sayyaf in den Philippinen, was immer es ist.
Okay, continue.
Basically, we at Hidaya focus at 6 main topics and themes, which maybe we can further discuss today's session. The first topic is the CVE, which stands for Countering Violent Extremism, National Strategies. Basically, most countries have counterterrorism strategy, where they focus on security and policing response, while in CVE, National Strategies, we focus on prevention and community engagement. The second topic is the phenomena of the foreign terrorist fighters, which is a bizarre phenomena where you see somebody being recruited from a different geographical location and asked to move to a different country in a conflict zone, and they're willing to kill other people and also maybe killing themselves. The third topic is basically the issue of rehabilitation and re-engagement. Once these people being actually convicted, going through the legal process, what do you actually do with them while they're in prison? Do you leave them, or you help them, or at least try to transform them to become good citizens that they can actually be engaged? And if I give one simple example of the complexity of this, if we look at specific group like Daesh, they are basically recruited children, an army of children. How you treat these children? Do you apply juvenile sort of process or something else?
Wir haben bei uns in Hidaya 6 Schwerpunktbereiche, in denen wir aktiv sind. Der erste ist das, was wir mit Englisch CVE abkürzen. Das ist die Bekämpfung von gewaltsamem Extremismus. Jedes Land hat natürlich nationalen Strategien in diesem Bereich, konzentrieren sich aber eher auf den Bereich Sicherheit und Polizei. Wir hingegen haben den Schwerpunkt präventive Arbeit, Arbeit mit der Community vor Ort. Der zweite Bereich, das sind diese eigentlich geradezu seltsamen Phänomene der ausländischen terroristischen Kämpfer. Das heißt, das sind Leute, die kommen aus einem geografischen Umfeld, sind aber dann bereit, in einen Konfliktbereich zu gehen, ein Land, in dem gekämpft wird, und dort nicht nur andere zu töten, sondern auch sich selbst zu töten. Die Frage ist, was macht man, was eine Wiedereingliederung dieser Menschen betrifft, eine Rehabilitation, wenn sie denn verurteilt werden, im Gefängnis sind? Überlässt man sie sich selbst oder versucht man, ihnen zu helfen, sie vielleicht ein wenig zu einer Transformation hin zu einem guten Bürger zu bewegen? Ich kann Ihnen erklären, wie komplex das Ganze ist, am Beispiel von Daesh, das ist IS. Die rekrutieren ja Armeen von Kindern. Die Frage ist, wie geht man mit diesen Kindern um? Nur mittels des Jugendrechts zum Beispiel?
Jetzt muss ich wieder einhaken, auch damit das ein bisschen dialogischer wird. Was ist denn der gemeinsame Nenner von gewalttätigem Extremismus? Können wir wirklich sagen, dass der IS in Syrien und Irak vergleichbar ist mit der FARC in Kolumbien, mit ETA in Spanien, die ja teilweise gar nicht mehr aktiv sind, mit der PKK, die natürlich sicherlich in Teilen eine Terrororganisation ist, die aber natürlich sozusagen genauso wie einst die IRA in Irland einen zivilen Zweig hat und versucht auch Politik zu betreiben, beziehungsweise die Kurden versuchen auf legitime Weise Politik zu betreiben und die Türken versuchen natürlich, gerade die aktuelle Regierung, diese Menschen auch wieder sozusagen in die Terroristenecke zu schieben. Wie unterscheiden wir, also wie definieren wir den Terrorismus, wie definieren Sie den Terrorismus und was ist der gemeinsame Nenner aller dieser extremistischen Bewegungen? Kann man das überhaupt über einen Kamm scheren?
All forms of extremism, whether left-wing, right-wing, whichever ideology or label they put there, starts with an idea. And it is this idea that triggers an emotional response. And that emotional response leads to a certain behavior, an action that we call terrorism or extremism. And basically, based on this, we realize that despite of the abuse of the different ideologies or perceived grievances or even just causes, at the end of the day, the central question we have at Hidaya is the following. How can you justify the use of violence against innocent people? A 4-year-old child, why does she have to pay the price of her life because somebody has a different opinion? At the same time, we realize that we've seen from the different groups, including the IRA, all the way to Boko Haram in Nigeria, despite of the difference in time and geography and space, basically they exploit citizens. A month ago, there was a media report of a Boko Haram operative, a woman who actually was loaded with explosives, carrying her own infant baby, who unfortunately was using to cover up her explosive. And unfortunately, she lost her life, which again shows that these groups, unfortunately, would go to extreme measures to basically make a point.
Dass alle Arten von Extremismus, ganz egal ob rechts oder links oder ideologisch oder wie auch immer begründet, immer von einer Idee ausgeht. Und diese Idee, die löst eine emotionale Reaktion aus, die wiederum zu bestimmten Handlungen führt, Handlungen, die eben auch ein extremer Terrorismus sein können. Und es ist so, wenn eine Idee, eine Ideologie ausgenutzt wird, falsch eingesetzt wird oder wenn ein Übel identifiziert wird, ob richtig oder unrichtig, auch eine gerechte Sache, kann es sein, dass diese dann zu einer solchen Handlung führt. Aber die Frage ist, ist es überhaupt, das fragen wir bei Hidaya, je gerechtfertigt, dass man mit Gewalt auch Unschuldigen ihr Leben nimmt? Ich gebe Ihnen das Beispiel, ein 4-jähriges Kind. Warum soll das mit seinem Leben bezahlen, nur weil jemand anders eine andere Meinung hat? Wir hatten, Sie haben gesagt, IRA oder Boko Haram. Nun, eigentlich ist es ganz egal, in welcher Zeit oder mit welcher Ideologie jemand vorgeht. Sie alle beuten Bürger aus. Vor kurzem ging eine Geschichte durch die Medien. Das war eine sogenannte Agentin der Boko Haram in Nigeria, eine Frau, die mit einem Sprengstoffgürtel bewaffnet war, aber sie trug ihr eigenes Kind vor sich, teilweise um den Sprengstoff zu verbergen. Leider hat sie dann auch noch ihr Leben verloren, aber das zeigt einfach, wie stark man agiert, um seine Meinung hier kundzutun, wie extremistisch die Maßnahmen sein können.
Ich glaube, wir können uns alle oder die meisten Menschen können sich darauf einigen, dass es nicht gerechtfertigt ist, zu verurteilenswert ist, unschuldige Menschen zu töten oder vielleicht sogar auch Schuldige, weil Menschen ein Lebensrecht haben. Die Frage ist, wie, und Sie haben gesagt, jeder Terrorismus startet mit einer Idee. Das stimmt natürlich, aber wir haben ja alle Ideen. Das heißt, keiner ist frei von Ideen, dann hätte er nichts im Kopf. Das heißt, wenn wir alle Ideen haben, und es gibt ja, die meisten Ideen sind zumindest interessant, viele sind gerechtfertigt und viele sind sogar dringlich. Wo ist die Grenze, wann oder was passiert, dass eine Idee, sei es eine religiöse, sei es eine weltliche, eine gesellschaftliche Utopie, was auch immer, dass diese Idee umkippt in die Bereitschaft, gleichgültig gegen alles Menschen umzubringen. Also wo ist die Grenze? Können Sie das definieren?
There are 3 elements to provide a reflection, because I would not say an answer, but a reflection to your wonderful question. The first element is that, unfortunately, there are those who are constantly promoting a culture of death, a culture of destruction, in the face of a culture of life, a culture of construction. And that important difference on what really matters, what life actually means to all of us, makes a difference in how these groups sometimes perceive their mission. The second element is basically their deliberate attempt to hijack any kind of political perceived grievances or for example any kind of ideological narrative, or even basically the search for a sense of identity, a sense of purpose. If I look today into the eyes of any violent extremist and I ask them the simple question, I don't want you to be a violent extremist, their immediate response would be, so what do you want me to be? What is the alternative? At the moment, they have a sense of purpose. They have a sense of identity. They belong to some idea. If I take this out of them, what is it that I expect from them to be? For example, working on Facebook or clubbing at night, for them that is not enough. They feel they need to belong to something greater than themselves. And the last thought or reflection on this is basically realizing that these groups, in their process of recruitment, they apply a process of radicalization, which is a different process that takes individual elements in this. If I take a direct example from active Daesh recruitment online, for example, they basically start a simple chat on an online forum, and then that chat goes into the private chat of the same forum where they discuss personal social issues, and then they exchange the numbers or private emails, and then they go offline communicating directly, and they take their time gradually to start slowly but surely convincing our own young men and women why this is important for them and addressing the issues that matter the most to them. And then they end up, unfortunately, feeling that there is a cause, there is a vision for this world, and basically their life is about addressing this cause and becoming part of it. Plus, we talk always about what we call the push and pull factors, things that motivate the individual from within, but things that actually push the individual from the outside based on the issues of environment. This where when we look at conditions such as the psychological status, sociological factors, economic issues, political issues, all play a role. And I would strongly advise you to visit the UAE section where you'll have some of Hidayah's publication where we focus on the different elements of the role of women, the role of families, the engagements, but also most importantly how we map the messaging, the narrative, what makes people tick and decide to go into that direction.
Es gibt hier drei Elemente zu nennen, die ich als Reflexionsgrundlage, nicht notwendigerweise als eine Antwort auf Ihre ausgezeichnete Frage anführen möchte. Zunächst einmal ist es so, dass es einige gibt, die eine Kultur fördern, die eine Kultur von Tod und Zerstörung ist, statt eine Kultur von Leben und Aufbau. Und das ist schon ein großer Unterschied. Es zeigt auch, wie diese Gruppen sich und ihre Mission eben sehen. Das Zweite ist, dass hier ganz beabsichtigterweise der Versuch unternommen wird, eine politische oder ideologische Zielsetzung zu setzen, etwas, was die Menschen vielleicht als nicht gerecht wahrnehmen, auszunutzen, umzuformen. Menschen suchen nach einer Identität, sie suchen nach einem Ziel und einem Zweck für sich selbst. Und da ist mir aufgefallen, wenn ich in die Augen eines solchen gewaltsamen Extremisten schaue und ihm sage, ich will nicht, dass du weiter ein Extremist bist, dann fragt er, ja, was kann ich denn sonst sein? Denn das ist der Lebenszweck geworden, das ist die Identität, einer Idee anzugehören. Und einfach nur bei Facebook zu sein oder nachts durch die Häuser zu ziehen, das ist für diese Leute nichts, was sie ausfüllt. Sie wollen Teil eines Größeren sein, etwas, das größer ist als sie selbst. Und der dritte Punkt, den ich hier anführen möchte, ist, dass diese extremistischen Gruppen, wenn sie rekrutieren, ganz gezielte Radikalisierung betreiben. Wir sehen das bei Daesh, bei der IS, wenn sie zunächst einmal online rekrutieren. Das ist meistens eine ganz einfache sogenannte Internet-Chat-Form, die sie dann wählen. Und nach dem ersten Chat wird das Ganze von der öffentlichen Plattform in eine privatere überführt. Es werden persönliche und soziale Dinge angesprochen. Dann wird es zum Austausch privater E-Mails vielleicht kommen. Vielleicht geht das Ganze generell offline weiter. Und es wird viel Zeit investiert, um langsam und allmählich diese jungen Leute zu überzeugen, sodass sie dann glauben, das ist das Thema, für das es sich lohnt. Das ist der große Punkt, der Punkt, die Vision, das, für das ich auch kämpfen möchte. Und dass es das wert ist, das Leben für diese Sache hinzugeben. Und dann kommt noch dazu, wir sprechen von Push- und Pull-Faktoren. Also das, was in mir ist und mich motiviert und das, was von außen als Faktor auf mich einwirkt. Deshalb sprach ich vorhin davon, dass wir auch versuchen, Psychologie, die Sozialwissenschaften, die Wirtschaft, die Politik, alle als Faktoren mit einzubeziehen. Und wir sagen auch sehr stark, dass wir versuchen, das machen wir bei Hidayah bei uns in den Vereinten Arabischen Emiraten, sehen Sie bei dem Stand, wenn Sie dorthin gehen, die Frauen mit einzuziehen. Da haben wir Bücher zur Rolle der Frauen, zur Rolle der Familie, zum Engagement insgesamt, zur Mission dieser Gruppen und wie sie vorwärts vorangehen.
Okay, das ist die analytische Ebene. Also Sie haben gesagt, Hidayah ist ein Think-and-Do-Tank und das ist sozusagen die Think-Ebene. Das heißt, es wird analysiert, wie Terrorismus entsteht, was der Übergang ist von der Idee zur Ideologie, die dann wieder zu einer gewaltaffinen Ideologie führt. Das kann man nachvollziehen und nachlesen, das kann ich verstehen. Aber was machen Sie jetzt konkret? Das heißt, wie versuchen Sie, diese Menschen zu erreichen? Oder wie versuchen Sie vielleicht auch, die Gesellschaft insgesamt so zu beeinflussen, dass diese Radikalisierung nicht oder weniger stattfindet? Was machen Sie konkret, um das zu erreichen?
Excellent question. And basically, we focus on the capacity building programs that we have. And I'll give you three examples of this. We work with imams to provide specific training, where we basically look at them and say, you are a community leader. And by this, you have a certain responsibility to deal with the people who come to you. Let's say on a Friday ceremony, if somebody comes and asks you complicated questions, how do you transform that challenge into an opportunity for them to become more innovative, being able to deal with these issues? We also focus on specific set of capacity building for practitioners in the field, experts who are actually working, because we as Hidayah, we don't deal directly with violent extremists, we deal with formers, we deal with practitioners, policy level people, and therefore we follow train the trainer model, where we basically pass certain skills. For example, we work with teachers on the role of education and CVE. We have developed a policy document titled the Abu Dhabi Memorandum on the role of education and countering violent extremism. It provides a set of good practices. For example, the role of critical thinking, the role of schooling environment, where you build character, personality, and leading on these issues.
We also school books? You look at school books, for example?
We developed good practices where we basically focus on the importance of curriculum development and how the curriculum can help to build the resilience, psychological immunity to deal with these challenges in a more constructive way. Obviously, we don't tell the people what they need to do, but we basically highlight the good practices from around the world. And we understand that the educational process is not just about the teaching only, but it's about the environment, it's about the curriculum, but most importantly, empowering the individuals, both our young boys and girls, men and women, to be able to deal with these challenges. And then we also focus, for example, on issues related to the role of families, the role of women, the role of different community leaders. We've led multiple special trainings and workshops on how, for example, the families can play an important role. And let's be very open and frank. We've seen, for example, a couple of years ago, these three UK or British women, young girls, mm-hmm. who decided to join Daesh as the brides of the Daesh fighters. And basically, I always ask this hypothetical question, which I could never prove or disprove, but if somebody actually spoke to them, if they had someone they could trust and communicate, and basically saying, yes, there are challenges in the region, there are conflicts around the world, but by going blowing up yourself, is that the best way to serve and to help the cause you want to help?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Wir bei uns konzentrieren uns auf den Kapazitätsaufbau. Und da gebe ich drei Beispiele. Wir arbeiten zum Beispiel zusammen mit den Imamen. Imame spielen eine ganz besondere Rolle in ihrer lokalen Gemeinschaft. Wir versuchen ihnen zu sagen, dass sie eine besondere Verantwortung haben, wenn Leute zum Beispiel freitags zu ihnen kommen, sodass, wenn komplexe Fragen an sie gestellt werden, sie sehr viel innovativer auf diese Herausforderung eingehen können. Wir arbeiten auch mit denen, die die Arbeit vor Ort im Feld leisten. Wir selbst sind ja nicht in der Feldarbeit tätig. Wir arbeiten auch nicht direkt, eher auf der politischen Ebene. Und wir machen das, was man Train the Trainer nennt. Also das heißt, diejenigen, die die Arbeit leisten, werden von uns geschult. Und so arbeiten wir zum Beispiel auch mit Lehrern. Gerade im Bildungssektor ist das nämlich sehr wichtig. Und wir haben auch zum Beispiel ein sogenanntes Abu Dhabi Memorandum erstellt im Bereich Bildung für Bildung und Extremismus, das sich sehr stark auf die Rolle der Schulen konzentriert, wo es darum geht, auch den Charakter zu entwickeln der Lernenden. Da geben wir Beispiele der guten Praxis aus unterschiedlichen Ländern ein, weil wir auch sehen, wie wichtig es ist, die Lehrpläne entsprechend zu entwickeln, sodass die Schüler eine Art Widerstandsfähigkeit auch im psychologischen Sinne entwickeln gegen extremistische Verlockungen. Und wir sagen ihnen nicht, was zu tun ist. Wir versuchen ihnen aber etwas an die Hand zu geben, dass sie selbst in die Lage versetzt, zu sehen, dass es eben aus Beispielen der guten Praxis auch andere Möglichkeiten der Reaktion gibt. Wichtig ist für uns das sogenannte Empowerment unserer Jungen und Mädchen in den Schulen, unserer Männer und Frauen. Und hier arbeiten wir, wie gesagt, auch sehr stark mit Familie, mit Frauen zusammen, mit den Organisationen jeweils vor Ort und versuchen hier durch Schulungen und Workshops sehr viel zu erreichen, vor allen Dingen auch für Familien. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, etwas, das passiert ist, da möchte ich ganz offen sein, vor 3 Jahren etwa gab es diesen Fall, dass 3 junge Frauen aus Großbritannien tatsächlich in die Konfliktbereiche, die Kriegszonen gereist sind, um Kriegsbräute für IS-Kämpfer zu werden. Und ich frage, rein hypothetisch natürlich, aber ich frage mich doch, ob diese Frauen so gehandelt hätten, wenn sie jemanden gehabt hätten, dem sie hätten vertrauen können. So, dass man sie hätte fragen können, glaubt ihr denn wirklich, dass dorthin zu gehen und euch letztendlich selber in die Luft zu sprengen, etwas ist, das eurer Sache hilft?
Letzte Frage von meiner Seite, bevor wir die Möglichkeit dem Publikum geben möchten, auch Fragen zu stellen. Sie arbeiten nun in Abu Dhabi. Das ist sozusagen im Zentrum der islamischen Welt. Saudi-Arabien ist ein Nachbarstaat. Saudi-Arabien hat ein Problem mit dem Terrorismus gehabt. Osama bin Laden ist Saudi gewesen. Der Islam ist sozusagen im Fokus der Terrordiskussion. Ob er noch etwas dafür kann oder nicht, ist eine andere Frage. Wenn wir uns jetzt anschauen, konkret die Situation in Deutschland, weil hier sind wir nun mal, da interessiert uns natürlich, was können Ihre Erkenntnisse oder auch Ihre Vorbereitungsmaßnahmen dazu beitragen, dass wir hier vor Ort bei uns in Europa den Terror verhindern? Und da stellt sich dann folgende Frage. Es gibt den Islam. Der Islam ist eine Religion, die akzeptiert ist, die wir auch integriert haben wollen, die wir als einen Teil von Deutschland, glaube ich, die Mehrheitsgesellschaft akzeptiert den Islam als Teil von Deutschland. Die meisten Muslime, die weitaus meisten Muslime leben sehr friedlich in Deutschland, haben sich hervorragend integriert, jedenfalls wirtschaftlich, stellen keine Probleme dar. Nun gibt es aber natürlich radikalere Gruppen auch wieder in Anführungszeichen. Es gibt den Salafismus. Der Salafismus ist nicht per se gewaltaffin. Es gibt aber trotzdem, gerade in den Medien, jedenfalls der Eindruck ist da, und ich glaube, er ist auch relativ objektiv. Es ist wirklich die Gefahr da, wer ein Salafist ist, der ist sozusagen schon einen Schritt näher an der Gewaltbereitschaft. Das heißt noch nicht, dass er per se gewaltbereit ist. Wie können wir bis wohin kann man eine Radikalisierung oder sagen wir eine ideologische Ausrichtung, in diesem Fall der Religion, aber das gilt natürlich auch für andere politische Strömungen, inwieweit kann man diese Radikalisierung akzeptieren und wo muss man sagen, hier ist Schluss? Also hier müssen wir eingreifen, hier müssen wir überwachen, hier müssen wir die Leute versuchen, uns in Gesprächen vorzunehmen oder sowas. Wo ist die Grenze zwischen der sozusagen einer vielleicht doch etwas extremeren oder radikaleren Lebensweise und da, wo man sagt, hier ist Stopp, hier geht es auf die Gewalt zu. Hier müssen wir eingreifen.
Very big question, and I'll try to be brief with this. Allow me to provide you the reflections in four sets of maybe ideas. The first set of ideas is the following. Last Ramadan, as you know, this is the holy month of the Muslim world. In Medina, the second holiest city of Islam, on the last day of Ramadan, the day before Eid, a Daesh operative decided to blow up himself at the holy mosque where Prophet Muhammad is buried few meters from that bomb. And I made this horrible joke, although you cannot joke about this given its sensitivity, but I think Daesh are that close to say that even you, Muhammad, you're not Muslim enough. Therefore, what I'm trying to communicate that unfortunately, the Muslim world, like many other citizens of the world, have actually been a target of all forms of violent extremism. So none of us is immune. No culture is an exception. We all, unfortunately, are part of the solution. And we're all at the same time dealing with the same challenge. The second set of ideas that I think is important for us to communicate is the following. At the end of the day, if we talk about one specific ideology, religion, political perspective, you will always have a group who will hijack that ideology and use it within its own name. We've seen this in right-wing extremism, Christian extremism, other forms of extremism, and by no means, if somebody puts the label of the religion, their label of ethnicity, their label of even political grievance, this means that they are indeed the spokespeople of this group. And we've seen this always. If we look at, for example, communist, Marxist ideologies have been used and misused on multiple levels for totally different reasons. Same thing with religions, ideas, but I would also claim even just causes or political grievances that maybe we can agree that, yes, we have to do something about it. But what we don't agree with, that using violent extremism, using terrorism, meaning the use of violence against innocent people, I think all of us agree that this is something that is extremely problematic. The final thought, which I think is extremely important. People have different ideas. Who's actually behind these groups? Is it a certain country? Is it some sort of funding? We know that there are different elements and different theories and different even factual things. But the real question is this, regardless of who's behind them, when my young daughter is surfing the internet in the middle of the night and she bumps into the messages, the recruiting messages, the propaganda messages of these groups, can we actually make sure that she has the level of readiness, immunity, mental readiness, resilience, not to fall in that trap? For me, that is the most important. Terrorism will not end. The phenomena will continue to evolve. 10 years ago, we were talking about Al-Qaeda. Today, we talk about Daesh. The question is, in the next 5 years, what is it that we're going to deal with?
Das ist wieder eine sehr gute Frage. Ich kann nur mit vier Ideenbereichen antworten. Das erste ist die Tatsache, dass es im Grunde genommen ein Beispiel ist, wir hatten ja den heiligen Monat Ramadan, der heiligste Monat der Muslime. Und da gab es am letzten Tag dieses Ramadan in der Stadt Medina, der zweitheiligsten Stadt, den Vorfall, dass ein IS-Mitglied sich in die Luft sprengen wollte, und zwar nur wenige Meter von dem Ort, an dem Mohammed selber begraben ist. Und da habe ich ein bisschen witzig, darüber sollte man eigentlich keine Witze reißen, aber ich habe doch nicht ganz ernst zumindest gesagt, dass das eben deutlich macht, dass selbst der IS ziemlich in die Nähe dessen kommt zu sagen, Mohammed ist noch nicht mal genügend Muslim, wenn man bereit ist, das dort zu machen. Und ich glaube, egal ob in der muslimischen Welt oder woanders, auch die Muslime sind Ziel einer solchen gewaltsamen Radikalisierung geworden, wie auch andere Ziel einer solchen Radikalisierungsstrategie geworden sind. Niemand von uns ist dem gefeit. Und wir sind alle auch Teil der Lösung und wir haben auch alle die gleichen Herausforderungen zu bestehen. Das zweite Themenfeld, mit dem ich antworten möchte, ist, dass es im Grunde genommen ganz egal ist, ob man hier von einer Ideologie spricht oder von einer Religion oder von einer Politik. Das, was eine Gruppe darstellt, kann immer von anderen vereinnahmt werden, übernommen werden. Und dann gibt es tatsächlich diese extremen Formen, extremistischen Formen. Und das sind dann Menschen, die machen sich das zu eigen, ganz egal, ob das um eine Ethnie geht oder um eine politische Meinung, um eine Religion. Und sie formieren sich selbst in die Sprecher solcher Gruppen. Und das haben wir gesehen bei Kommunismus, Marxismus, war auch eine Idee, die in vielfacher Weise so falsch eingesetzt wurde. Bei den Religionen ist es ebenso. Wenn man hier aber sagt, das wird vereinnahmt, dann kann es nicht nur mit einer Ideologie passieren, sondern auch mit einer gerechten Sache, auch mit einem politischen Problem, das einfach vereinnahmt wird von anderen. Ich glaube, solch eine Gewalt, solche gewaltsame Entwicklungen wird es immer geben. Wir sind uns nur alle dahingehend einig, dass Gewalt nie sich gegen Unschuldige richten darf. Genau da entsteht nämlich dann das Problem. Wir müssen, da wird immer die Frage gestellt, natürlich herausfinden, wer steht dahinter, wer ist hinter einer solchen Idee. Da gibt es viele verschiedene Theorien, Länder, Finanziers, da gibt es Fakten, da gibt es Vorstellungen, aber es ist im Grunde genommen völlig egal, wer dahinter steckt. Wichtig ist, dass wenn zum Beispiel meine junge Tochter nachts im Internet surft und auf diese Propaganda stößt, dass sie dann nicht ein Opfer wird, dass sie genügend widerstandsfähig ist, dass sie genügend immun ist, dass sie genügend Kraft in sich hat, um eben nicht sich dem anheimzugeben. Und das ist etwas, das daran müssen wir arbeiten. Terrorismus wird es weiterhin geben. Er wird sich auch weiter entwickeln. Er hat sich ja evolviert. Vor 10 Jahren sprachen wir von Al-Qaida, jetzt sprechen wir von Daesh, vom IS. Wovon sprechen wir wohl in 5 Jahren?
Ja, vielen Dank. Ich muss einen kurzen Blick auf die Organisatoren werfen. Wir haben ja noch eine Nachfolgeveranstaltung. Haben wir noch 2 Minuten für vielleicht eine Frage aus dem Publikum oder so? Der Herr meldet sich als Erster, dann soll er doch als Erster fragen dürfen.
Ja, mich würde interessieren, welche konkreten Angebote gibt es von Ihnen, zum Beispiel hier in Deutschland oder für deutsche Trainer? Gibt es Angebote hier, wo man also so ein Seminar besuchen kann, oder muss man das dann nach Abu Dhabi oder weiß ich was hin? Also wo findet die konkrete Arbeit für Multiplikatoren für Deutschland statt?
You know, if the mountain can't come to Muhammad, Muhammad can go to the mountain. We don't have an exact event in Germany, but of course we've been working with the German authorities. They were also co-funding, for example, our very first event we've done in Abu Dhabi on the national CVE strategies. And we had this funding with the UK and the Netherlands all together in support. We have an open policy. We are international. So, of course, I think all of you would like to enjoy the sunny Abu Dhabi, although it's been raining in the last 2 days, not a good time to come. However, of course, we're more than happy to provide. But I do invite you to visit our website. You can Google us, you'll find us. And everything I've mentioned, including our publications and the work that we do, we're more than happy to support.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.